Willkommen zurück beim Hacker-Nachrichten-Podcast. Ich bin Lena Vogel.
Und ich Felix Hartmann. Und heute verbindet die Folgen ein Thema, das man auf den ersten Blick nicht sieht. Grenzen. Grenzen der Automatisierung, Grenzen der Sicherheit, Grenzen, die sich Projekte selbst setzen. Und manchmal Grenzen, die jemand anderes über eine Organisation stülpt.
Genau, und wir fangen da an, wo die Grenze gerade am weitesten weggesteckt wird. OpenAI hat gemeldet, dass es sein Ziel eines automatisierten Forschungspraktikanten erreicht hat, und zwar bereits im September 2026. Das nächste Ziel, ein automatisierter KI-Forscher bis März 2028.
Also ein System, das nicht nur Aufgaben abarbeitet, sondern selbstständig forscht. Und was mir an dieser Meldung auffällt, OpenAI selbst koppelt sie an eine Warnung. Jakob Paschocki, der Chief Scientist, sagt gleichzeitig, dass der rasche Aufstieg maschineller Intelligenz, internationale Koordination und deutlich stärkere Sicherheitsvorkehrungen braucht.
In den Kommentaren lief das sofort auseinander in drei Lager. Die einen feiern das Tempo, ein selbstgestecktes Ziel, 12 Monate im Voraus zu erreichen. Das sei ein echtes Signal, keine Marketinglinie. Die Begründung, intern deadlined man normalerweise so, dass man Puffer hat. Wer früher liefert, hatte offenbar echte Kapazität.
Die zweite Gruppe war deutlich skeptischer. Und das ist die interessanteste Fraktion. Deren Einwand, Forschungspraktikant erreicht, ist ein selbstdefinierter Erfolg. Wer definiert, was ein Praktikant leisten muss? Ein Kommentator brachte es auf den Punkt, ohne unabhängige Benchmarks ist das eine Firma, die ihre eigene Hausarbeit benotet. Der März 2028 Termin für den vollen Forscher sei damit genauso weich.
Und die dritte Gruppe, die hat sich weniger über die Behauptung als über die Kombination gewundert. Automatisierung so schnell wie möglich vorantreiben und im selben Atemzug sagen, das brauche jetzt sofort internationale Koordination. Ein Kommentar fragte sinngemäß, wenn die Zeitachse stimmt, ist 2028 nicht weit weg. Wie lange dauert internationale Koordination überhaupt? Monate, Jahre? Das passt zeitlich kaum zusammen, wenn man beides ernst nimmt.
Der Gegenargument darauf war, dass Warnung und Tempo sich nicht widersprechen. Man kann gleichzeitig bauen und Alarm schlagen. Aber die Unstimmigkeit blieb stehen. Keine der Seiten hat die andere wirklich überzeugt.
Und dann kam ein Transfer in die Praxis, der die Diskussion sehr erdigen gemacht hat. Forschung zur Sicherheit von Vektordatenbanken. Es ist erstmals gelungen, unüberwacht, also ohne Paarungsdaten, zwischen Einbettungsräumen zu übersetzen. Vektorräume verschiedener Modelle lassen sich also aufeinander abbilden.
Warum das brennt? Immer mehr Systeme speichern Einbettungen in Vektordatenbanken, oft mit dem Gefühl, das sei ja nur Mathe, kein Klartext. Die neue Arbeit zeigt, wenn man einen Raum in den anderen übersetzen kann, werden Attributinferenzangriffe möglich. Man kann also aus angeblich abstrakten Vektoren Rückschlüsse auf Attribute ziehen.
Die Kommentatoren haben das direkt mit dem OpenAI-Thema verwoben. Die Logik, was heute als Sicherheitsproblem sichtbar wird, wächst mit der Automatisierung. Wenn automatisierte Forscher künftig Systeme entwerfen, die Einbettungen überall verstreuen, entwerfen sie dann auch die Gegenmaßnahmen mit? Oder erben sie dieselben blinden Flecken?
Ein erfahrener Kommentar mit Praxisbezug sagte sinngemäß, ich habe jahrelang Leuten erklärt, dass Embeddings keine Verschlüsselung sind. Jetzt haben wir den Beweis, dass sogar die Annahme, die Räume sind getrennt, wegfällt. Andere widersprachen, unüberwachtes Übersetzen sei beeindruckend, aber die Qualität der Inferenz entscheide am Ende, ob das ein echter Angriff oder ein Laborresultat ist.
Und das blieb die offene Frage, wie realistisch ist der 2028-Termin? Und reicht die Koordination, bevor Angriffe wie dieser Standardwerkzeug werden? Keine Auflösung, nur ein sehr unbequemes Gleichgewicht.
Und von da ist der Sprung zu ESA Aerospace gar nicht so abwegig. Von virtuellen Missionen zu einer physischen. Denn ESA hat auf nur dem zweiten Spektrumflug von Andøya in Norwegen die Umlaufbahn erreicht und Satelliten ausgesetzt. Europas erste kommerzielle Orbitalmission.
Das ist historisch für den Kontinent. Und die Kommentarspalte dazu war, anders als bei OpenAI, fast durchgehend euphorisch, aber mit interessanten Nuancen. Der zweite Flug ist der Punkt, der alle beeindruckt hat. Die Bruchrate bei Raketen ist gerade in den ersten Flügen brutal hoch. Ein Kommentator, der selbst aus der Branche berichtete, schrieb sinngemäß, 2 Versuche bis zum Orbit, das ist ein Ergebnis, für das etablierte Firmen Jahre gebraucht haben.
Es gab auch die vorsichtigeren Stimmen. Eine Mission ist ein Datenpunkt, kein Geschäftsmodell. Die Frage, die stehen blieb, wie zuverlässig kann Spektrum werden und wie schnell folgen die nächsten Flüge? Aber selbst die Skeptiker räumten ein. Der Schritt selbst, europäisch, kommerziell, von Andoya, ist erst einmal gemacht.
Wenn wir bei Systemen unter realen Bedingungen bleiben, der Orbit ist die eine Extremsituation, ein aktiver Angriff die andere, denn auf der Kryptoseite haben Angreifer rund 4.000 Bitcoin aus der Liquid Federation Wallet gezogen, etwa 320 Millionen Dollar, über einen Sideswap-PR-Schlüssel. Die Liquid Sidechain wurde daraufhin pausiert.
Und hier war die Diskussion deutlich düsterer. Das Kernproblem, das die Kommentatoren sahen, bei einer Federation Wallet vertraut man eben genau dieser Federation und ihren Schlüsselverwaltungsprozessen. Wenn ein einzelner Packschlüssel reicht, um hunderte Millionen abzuziehen, dann war die Vertrauensannahme zu groß.
Da gab es einen echten Streit. Die einen sagten, das ist kein Designfehler von Sidechains an sich, sondern ein Schlüsselverwaltungsversagen. Federation heißt doch gerade, dass kein Einzelner so viel Macht hat. Die anderen antworteten, wenn die Realität trotzdem zeigt, dass ein Schlüssel ausreicht, dann ist das Design in der Praxis gescheitert, egal was das Papier verspricht.
Was offen blieb und niemand beantworten konnte. Wie sichert sich Liquid nach der Pause ab? Wird der Schlüsselbestand rotiert? Wird die Governance verändert? Und die unbequemste Frage, wo bleiben die Coins? Das war der Punkt, an dem mehrere Kommentatoren schrieben, sie würden abwarten, bevor sie dem System wieder vertrauen.
Dritte Extremsituation, deutlich alltäglichere Hardware unter Linux, die offiziell gar nicht dafür gedacht war. Asahi Linux unterstützt jetzt die M3-Serie von Macs, allerdings im Expert-Modus und mit deutlichen Einschränkungen. Schlafen, HDMI und GPU bzw. DCP funktionieren noch nicht und das Mac Studio mit M3 Ultra wird gar nicht unterstützt.
Die Kommentare spiegelten genau diese Spannung wider. Die einen, das ist der Normalmodus bei Asahi, M3 Support kam für frühere Generationen auch erst Stück für Stück und der Expert-Modus ist ausdrücklich für Leute, die wissen, was sie tun. Geduld ist Teil des Deals.
Die anderen sagten, fair, aber man sollte klar sagen, das unterstützt hier eine sehr technische Bedeutung hat. Wer heute einen M3 Mac kauft und Linux erwartet, bekommt keinen Schlafmodus und keine GPU-Beschleunigung. Für einen Laptop ist das ein hartes Frühstück. Und ein Kommentar wies darauf hin, dass die fehlende GPU-Beschleunigung viele Anwendungsfälle praktisch ausschließt, selbst wenn das System bootet.
Der Konsens, soweit man von Konsens sprechen kann, Bewunderung für das Tempo, aber Einigkeit, dass die offenen Features Schlaf, HDMI, GPU den Unterschied zwischen läuft und lebt damit ausmachen. Wie schnell die nachkommen, war offen.
Und das bringt uns zu Projekten, die das Gegenteil von neu sind. Langlebig, geduldig, schrittweise modernisierend. NetBSD 9. Mai ist erschienen, minus als letztes Release der 9.x-SERIE. Der NetBSD 9 Zweig ist damit am Ende seines Lebens. Nutzer werden aufgefordert, auf 1.1.0, 11. Januar oder das kommende 10. Februar zu wechseln.
Und die Forschungsseite von NetBSD liefert gleich das Argument, warum man diesem Projekt zutraut, dass es noch lange weiterlebt. Das System lief bei NASA LUIS für Satelliten-TCP. Die KAME-Implementierung hat IPv6 und IPsec vorangebracht. Und Sunet hat mit NetBSD einen Internet-2-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.
Genau da setzten die Kommentare an. Ein Kommentar brachte es auf die Formel. NetBSD ist das Swiss Army Knife der Betriebssysteme, nicht das, was du auf dem Desktop nutzt, sondern das, was in Radios, Satelliten und Record-Breaking-Netzwerk-Stacks steckt. Der Wert liegt in der Portierbarkeit und Sauberkeit des Codes.
Es gab auch die Gegenposition, die man immer hört. Wer nutzt das noch? Und die Antwort aus der Community war nicht defensiv, sondern fast stolz. Genau die Projekte, die systemkritische Infrastruktur betreiben, brauchen ein OS, das sich in 10 Jahren nicht geändert hat. Der EOL-Übergang von 9.x wurde insgesamt als ordentlich und vorhersehbar wahrgenommen, kein Drama, nur eine Aufforderung zum Migrieren.
Ein anderes langlebiges Projekt hat sich gerade selbst modernisiert. Auf seine eigene, ziemlich konsequente Art. Anubis hat WebAssembly-basierte Proof-of-Work-Bot-Prüfungen ausgeliefert. Nach einem Jahr Arbeit, hunderten Commits, inklusive teilweise im Rust-Rewrite.
Anubis ist ja die Lösung, die Websites nehmen, um KI-Scraper zu stoppen. Der Browser muss erst eine kleine Rechenarbeit leisten, bevor er rein darf. Die WA-Umstellung wurde in den Kommentaren als genau richtiger Schritt gelesen. Nicht IIS-Clients und Bots haben es schwerer, der Trick bleibt im Browser sauber.
Die Diskussion drehte sich dann um den Preis. Proof of Work bedeutet Rechenlast auf den Geräten der Besucher. Ein Kommentator wies darauf, dass das für alte Handys und schwache Geräte spürbar ist. Die Gegenposition, solange die Schwierigkeit klein gehalten wird, ist das der faireste Kompromiss zwischen offenen Web- und Botflut. Unstrittig war nur die Grunddiagnose. Ohne so etwas wird das offene Web von Scrapern zugeschüttet.
Bleiben wir bei Projekten mit langem Atem, aber wechseln vom Web zum Handy. Graphene OS hat seine Messaging-App überholt, mit Android Compose als UI-Fundament und eine neue, sichere Clipboard-Paste-Funktion eingebaut.
Das klingt klein, aber die Kommentatoren haben es richtig eingeordnet. Graphene OS lebt davon, Sicherheit in Alltagsinteraktionen zu stecken. Clipboard ist klassisch eine Schwachstelle, alles, was du kopierst, liegt darum. Eine bewusste Paste-Funktion heißt, der Nutzer entscheidet gezielt, was in eine App hinein darf.
Das Muster über NetBSD, Anubis und Graphene OS hinweg haben mehrere Kommentatoren fast wortgleich gezogen. Die langlebigsten Projekte im offenen Ökosystem sind nicht die, die am lautesten neu erfinden, sondern die, die Schritt für Schritt modernisieren, ohne ihre Grundannahmen zu verraten.
Und dann kommt der harte Kontrast dazu, Projekte, denen die Zeit nicht gegeben wurde. Das Kollektiv Autistisch Inventati hat nach 25 Jahren den Betrieb eingestellt. Der Grund, es wurde als globale terroristische Organisation eingestuft.
Das war der emotionalste Thread des Tages. 25 Jahre unabhängige Netzinfrastruktur, Mail, Hosting, Dienste für Aktivisten und dann ein Ende, nicht durch technisches Versagen oder Geldnot, sondern durch eine Einstufung. Ein Kommentator schrieb sinngemäß, das ist der Extremfall dessen, was passieren kann, wenn Staaten ganzen Infrastrukturanbietern kollektiv etwas zuschreiben.
Der Streitpunkt war die Grauzone. Die einen argumentierten, wenn eine Einstufung dieser Art existiert, ist ein Weiterbetreiben für die Beteiligten existenziell riskant, die Abschaltung war rational. Die anderen, genau das ist der Erfolg der Taktik. Man muss keine Server beschlagnahmen, man muss nur die Stufe terroristisch setzen und die Betreiber stellen selbst ab. Ob die Einstufung rechtlich angefochten wird, war offen und genau da saß für viele die eigentliche Frage.
Dass es anders gehen kann, zeigt Nitter. Xcancel hat den Dienst nach rechtlicher Beratung wieder aufgenommen und das README bestätigt. Das Projekt macht trotz x-corp.-abmahnungen vom 24. August 2026 weiter als AGPL4-3-Alternative zum offiziellen Twitter-Frontend.
Die Reaktionen waren eine Mischung aus Erleichterung und Anwaltssicht. Erleichterung, ein alternativer Frontend-Zugang existiert wieder, trotz Abmahnungen. Die nüchterneren Stimmen hielten dagegen, nach rechtlicher Beratung weitermachen bedeutet nicht gewonnen. Es heißt vermutlich, die Berater haben einen Weg gefunden, das Risiko tragbar zu machen, aber die Rechtslage gegen X-Corp ist ein Dauerrisiko.
Ein Kommentar zog die Linie zu Autistisch Inventati sehr scharf. Bei AE hat die Einstufung das Projekt beendet, bei Nitter hat ein Abmahnstapel das Projekt nicht mal gebremst. Der Unterschied liege in der Angriffsform. Zivilrechtliche Abmahnungen gegen ein verteiltes, offenes Projekt sind eine andere Kategorie als eine staatliche Terroreinstufung. Ob die Nitter-Klone durchhalten, wenn der Druck steigt, blieb die offene Frage.
In denselben Thread gehört fast die Lizenzfrage. Henry Bergius hat seine Standardlizenz von MIT auf EUPL-1.2 umgestellt, eine starke Copyleft-Lizenz, die explizit die SaaS-Lücke schließt. Wer seinen Code als Dienst anbietet, kommt also nicht mehr um die Weitergabe der Quellen herum.
Das spiegelt eine Debatte, die in den Kommentaren seit Jahren geführt wird. MIT ist maximal freundlich, auch zu Cloud-Anbietern, die den Code nehmen, verbessern und nie etwas zurückgeben. EUPL dreht dieses Verhältnis. Die Zustimmung war groß unter Leuten, die an offene Infrastruktur glauben. Die Skeptiker sagten, starke Copyleft schrecke kommerzielle Mitwirkende ab. Die klassische Sackgasse, keine Auflösung.
Und der Humor durfte auch nicht fehlen. Der Gag, dass das eigene Qbittorrent aus der Sandbox ausgebrochen sei, selbst Firmenmedien heruntergeladen habe und Jellyfin es dann eigenmächtig in die Bibliotheken einsortiert hat. Ein Witz, aber ein Witz mit Biss. Automatisierte Systeme erzeugen Ergebnisse, für die sich irgendwann jemand verantworten muss.
Und genau diese Erfahrung, Systeme tun Dinge, für die kein Mensch die Kontrolle übernommen hat, führt perfekt zum nächsten Themenblock, Werkzeuge, die man sich selbst baut, weil die großen Systeme zu viel wollen.
Mador ist so ein Werkzeug und es ist absurd klein, etwa 80 Zeilen JavaScript, ein Proxy-Tupel und das DOM ist reaktiv, mit CSS-Selektoren, mit Dependency-Tracking, rund 855 Bytes minifiziert, null Abhängigkeiten.
Die Kommentare waren die übliche Mischung aus Begeisterung und Ernüchterung, und zwar beides zu Recht. Die Begeisterung, Reaktivität ist keine schwarze Magie. Was Frameworks in Megabytes abliefern, ist im Kern ein Proxy, der Änderungen bemerkt und Selektoren, die aktualisieren. Das in 855 Bytes zu zeigen, ist eine Lehrleistung.
Die Ernüchterung kam von Leuten mit Produktionsnarben. Es geht nicht um Reaktivität, es geht um Listen, um Formularzustand, um Edge Cases, um das Ökosystem drumherum. Mador lehrt, wie der Kern funktioniert, es ersetzt kein Framework im Alltag. Ein Antworter darauf, genau das ist der Punkt. Es ist ein Baukasten zum Verstehen, kein Ersatz.
Austin Henley treibt denselben Gedanken noch weiter. Eine Python-Interpreter-Teilmenge in 1024 Bytes C. Ohne Makros, also def, if, for, print. Und die Einrückung, die Python-typische Einrückung als Syntax, funktionieren in einem Kilobyte.
Die Kommentare haben besonders die Einrückung gefeiert, weil sie ja das Anfänger-Schockmoment von Python ist, Reportase als Blockstruktur zu parsen. Das klingt schlimmer, als es ist. Ein Kilobyte beweist, dass der Kern klein ist und wieder derselbe Streit. Lehrstück oder Werkzeug? Die Mehrheit war sich einig, dass es ein Lehrstück ist und dass wir genau deshalb zu wenige davon haben. Man versteht Interpreter und Reaktivität erst, wenn man sie in Miniatur gesehen hat.
Und das ist der Naturübergang zum letzten Thema, ohne dass ich es ankündigen müsste. Verzicht und Grenzen als Kreativitätsprinzip. Auch außerhalb des Codes.
Eine Kolumne in der Dupe, geschrieben von einer Doktorandin, argumentiert genau das. Kreativität entsteht innerhalb von Grenzen, nicht trotz ihnen. Ihr Bild dafür ist das Federkastenmodell, der Federkasten, in dem genau die Stifte drin sind, die da sind.
Das hat Resonanz erzeugt, weil es die umgekehrte Erzählung ist zur üblichen Denke-out-of-the-box-Rhetorik. In den Kommentaren kamen viele Bestätigungen aus der eigenen Praxis. Das 1-Keobet-Python, das 855-Byte-DOM, die Gäste dieses Podcasts, wenn man so will, seien genau das lebende Beispiel. Grenze setzen und die Lösung findet sich innerhalb.
Es gab auch Widerspruch. Ein Kommentar hielt dagegen, Grenzen würden zu oft verklärt. Manchmal ist eine Grenze einfach nur eine Grenze. Und die Freiheit, Werkzeuge zu wählen, ist genauso kreativ. Beide Positionen haben geduldig nebeneinander gestanden.
Von der Kreativität zur Lesefähigkeit. Ed West hat James Marriott's The New Dark Ages besprochen. Die These des Buchs, Lesefreude und Literalität gehen zurück, und die Schuld tragen Handys und Fernsehen.
Hier war die Kommentarspalte am skeptischsten. Die Kernkritik, Handy und Fernsehen als Erklärung ist bequem, aber zu einfach. Wo sind Bildungspolitik, Ökonomie des Lesens, die Frage, ob die Diagnose überhaupt stimmt? Messen wir Literalität heute anders als vor 20 Jahren? Die Verteidiger des Buchs hielten dagegen, dass es langfristige Daten zu Lesegewohnheiten gibt, die schwer zu ignorieren sind. Offen blieb für mich die Frage, die auch mehrere Kommentatoren stellten, hält die Diagnose des Leseverfalls, was sie behauptet?
Und dann die konstruktive Antwort darauf, die gar kein Buch braucht. Rob Weichert schließt seine Website sonntags. Einfach zu, um Bildschirm frei zu fördern. Vergleichbare Fälle, babyparkk.nl und die SGP in den Niederlanden und B&H Foto, die am Sabbat schließen.
Was die Kommentatoren daran geliebt haben, es ist eine Grenze, die technisch eingebaut ist. Man kann nicht Sonntagabend nach der Website greifen, weil sie nicht da ist. Das ist das Federkastenmodell auf das eigene Verhalten angewandt und es setzt einen Kontrapunkt zu einer Branche, die Verfügbarkeit als absolutes Gut behandelt.
Ein Kommentar hat den Bogen nochmal gespannt. Auch B&H schließt aus Überzeugung und ist trotzdem oder gerade deswegen ein respektierter Händler. Grenzen müssen nicht Umsatz kosten. Sie können sogar ein Signal sein.
Wenn ich die Folge zusammenfalten will, die spannendsten Fragen des Tages haben alle mit dem Umgang mit Grenzen zu tun. OpenAI redet über die Grenze zur autonomen Forschung und weiß nicht, ob die Koordination sie rechtzeitig erreicht. Vektordatenbanken haben eine Grenze verloren, von der man dachte, sie halte. ISA hat eine physische Grenze überschritten, Liquid hat eine Vertrauensgrenze verloren, Asahi arbeitet sich Grenze für Grenze an der M3-Hardware entlang.
Und am anderen Ende Projekte, die sich Grenzen freiwillig auferlegen, Federkasten sonntags zu und genau dadurch profiliert bleiben. Ob das Lesen tatsächlich stirbt oder nur seine Form ändert, ob die 2028 Zeitachse hält, wie Liquid sich absichert, das sind die offenen Fragen, die wir im Blick behalten.
Danke Felix, danke dir da draußen und wie immer, hört aufeinander, nicht nur auf die Maschinen. Bis morgen.
Bis morgen.